Wir fahren fort mit unserer Serie über das Leben und den Dienst des Propheten Elisa. Und so schlagt gerne mit mir die Heilige Schrift auf zum zweiten Buch der Könige, Kapitel 4. Das zweite Buch der Könige, Kapitel 4, die Verse 1 bis 7. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagte Elisa zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sag mir, was hast du im Haus? Sie sagte: Deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Da sagte er: Geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von allen deinen Nachbarn, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in all diese Gefäße, und was voll ist, stelle beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes. Und er sagte: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Amen. Lasst uns beten. O Herr, was für ein unaussprechlich großer, wunderbarer, herrlicher Gott bist du. Wir freuen uns über dein Wort und wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus deinem Mund kommt. Und so fülle uns mit deinem Wort und stärke unsere Herzen, damit wir mit ganzer Kraft für dich und dich allein leben, o Herr. Dazu segne uns jetzt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Unser Predigttext steckt voller wunderbarer Wahrheiten, aber ich möchte mich beschränken auf drei Lektionen aus diesem Abschnitt. Drei Lektionen, Dinge, die für dein Leben von größter Bedeutung sind. Die erste Lektion lautet: Der Herr, unser Gott, ihm gefällt es, auf die Geringsten zu schauen. Auf die Geringsten. Vers 1. Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa. Denk daran, was wir im vorherigen Kapitel gehört haben. Worum ging es da? Elisa redete zu Königen. Und das wundert niemanden, dass Gott dort eingreift, denn es ging ja um das Schicksal von drei Königen und ihren Ländern. Es geht um die Geschicke von Nationen, um große politische Ereignisse. Natürlich greift doch der Allmächtige hier ein. Natürlich spricht hier der Herr durch Elisa ein Wort in diese Situation hinein, denn unser Gott ist groß, er kümmert sich um große Dinge. Das ist wahr. Aber schau mal hier. Nach diesem großen Kapitel mit den großen Königen und diesem großen Krieg heißt es in Kapitel 4 jetzt einfach: und eine Frau. Eine einzelne Frau. Verstehst du, was dich das lehrt? Begehe niemals den Fehler, dass du denkst, Gott wäre nur für die großen Dinge da. Die Bibel berichtet uns hier die Geschichte einer einzelnen, sehr geringen, namenlosen Frau. Eine arme Frau. Und unser Gott ist das Schicksal dieser einzelnen Frau wichtig. Er schenkt ihr all seine Aufmerksamkeit. Ja, der Herr trägt die ganze Erde und er führt die Nation, wie es ihm gefällt. Aber er kümmert sich auch um die Allerkleinsten. In Psalm 50 heißt es sogar in Vers 11, da sagt Gott: Ich kenne alle Vögel der Berge und was sich tummelt im Feld, ist mir bekannt. Mit anderen Worten, Gott kennt die kleinsten Grashüpfer, den kleinsten Wurm, er kennt sie alle. Ja, wie viel mehr Muss uns das noch zu Wort zu Herzen gehen, was Jesus sagt in Bezug auf uns in Matthäus Kapitel 10. Da sagt er, werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater? Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Hast du das gehört? Sag nicht, Gott würde dich nicht sehen. Sag nicht, du seist zu gering oder zu unbedeutend. Sag nicht, Gott wüsste nicht um dich. Immer und immer wieder in der Heiligen Schrift wendet sich Gott einzelnen, sehr geringen, unbedeutenden, namenlosen Menschen zu. Unser Gott hat Freude daran, sich den Allergeringsten zu erbarmen, die Allerkleinsten zu segnen. Jesus sagt zu seiner Gemeinde in Lukas 12, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Fürchte dich nicht. Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Euch, die kleine Herde, das ganze Reich zu geben. Die Bibel lehrt uns, dass Gott denen widersteht, die groß von sich denken. Er erbarmt sich aber über die Geringen. Und es gibt manche, die sagen, keinesfalls wird Gott mich retten. Keinesfalls ist doch Christus wohl auch für mich gestorben. Ich bin viel zu gering. Er wird doch sicherlich nicht mich meinen. Nun, du verstehst nicht. Gerade weil du gering bist, meint er dich. Es heißt in 1. Korinther Kapitel 1, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Es gefällt dem Herrn, den Kleinen und Geringen, den Unbedeutenden zu begegnen, auf sie zu schauen. Er sieht das Elend der Einzelnen und er sieht auch dich. Niemand ist zu unbedeutend, niemand zu gering. Der Herr richtet seine Augen auf dich und schaut, Elisa, der Diener Gottes, er scheint seinem Gott ganz ähnlich zu sein und zu handeln, denn er hat gerade noch mit Königen verkehrt und anscheinend blieb er nicht in ihrer Nähe und in ihren Palästen. Er geht zurück zu der Prophetenschule, um den Prophetenschülern zu dienen, bei denen, die gar nichts gelten, die kaum etwas hatten. Kein Wohlstand, kein Ruhm, keine Macht. Elisa zieht es anscheinend vor, mit den Geringen zu sein, als mit den Mächtigsten zu speisen. Wenn du das verstehst, dass Gott insbesondere sich über Geringe erbarmt, dann wirst du auch handeln wie Elisa. Dann nimmst du Worte aus der Heiligen Schrift zu Herzen, wie sie stehen in Jakobus Kapitel 1, Vers 27. Da heißt es, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Waisen und Witwen beizustehen, so wie Elisa es hier tut. Und wir sehen, was er gleich fragt. Er sagt, was soll ich dir tun? Ist das auch deine Frage? Bist du deinem Gott ähnlich? Bist du Elisa ähnlich? Stellst du diese Frage, wie kannst du den Geringen, den Weisen, den Witwen, den Einsamen, den Schwachen, den Mittellosen, den Kranken beistehen? Denn auf diese schaut der Herr. Denk an das Wort Jesu in Matthäus Kapitel 25, wo er zu denen zu seiner Rechten, die gesegnet sind, sagt, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist vor Grundlegung der Welt. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Und dann heißt es, und der König wird sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Der Herr schaut auf die Geringsten und wir sollen Nachahmer sein. Und uns übereinander erbarmen und uns beistehen. Und das führte uns zu der zweiten Lektion. Denn zweitens, auch wahre Gläubige haben so manche Not und große Kummer zu durchstehen. Ab Vers 1. Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa. Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Schaut, Elisa trifft auf eine Frau, die verheiratet war mit einem Mann, der ein Prophetensohn war. Das heißt, einer von diesen Prophetenschülern. Und schaut, diese Frau hier, sie schrie. Ja, es gibt diese Zeiten, auch im Leben von Kinder Gottes, dass sie schreien, wo schmerzhafte, schreckliche Dinge passieren, wo man schreit vor Verzweiflung. Das gibt es im Leben der Kinder Gottes. Diese Frau war gläubig und ihr Mann war gläubig. Sie sagt ja selbst hier, dein Knecht, mein Mann ist gestorben und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Ihr Mann war nicht bloß gläubig, er war Prophetenschüler. Das heißt, er lebte besonders eng verbunden mit dem Herrn, er diente dem Herrn, er verkündigte Gottes Wort, wenn du so willst, war er Bibelschüler, Prediger. In einer Zeit, wo alle abgefallen waren von Gott. Und dieser Mann lebte ein gottesfürchtiges Leben und das auch niemand verleugnen konnte. Denn schaut mal, die Frau sagt zu Elisa, und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Denn wenn wir das hier hören, lasst uns einmal kurz innehalten. Hier stellt sich die Frage, lebst du so, dass man das auch über dein Leben sagen könnte? Dass man zu jemandem sagen könnte, du selbst hast doch erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete? Welch ein Nachruf, wenn jemand gestorben ist. Dieser Mann hat ein Leben geführt, dass selbst der heiligste Diener hier Gottes, der Elisa, der Prophet, erkannt hat und sagen muss und bekennen muss, dieser Mann fürchtete den Herrn. Wir sehen aber nun, dass gottesfürchtig zu sein nicht zugleich bedeutet, dass man geschützt ist vor Krankheit und vor Tod. Obwohl der Mann den Herrn fürchtete, und auch Elisa demütig diente, er wird hier als Knecht von Elisa bezeichnet, verstarb er. So etwas gibt es bei Kindern Gottes. Und auch bei denen, die den Herrn besonders fürchten und ihm besonders eifrig gedient haben. Ja, ich sage euch was. Später erfahren wir, dass Elisa selbst krank werden wird. Eine längere Zeit hinweg. Und sterben wird. Aufgrund seiner Krankheit. Ja, Elisa, der Mann Gottes. Ja, generell, Kinder Gottes müssen solche Dinge erdulden. Und diese arme Frau hier hat ihren Mann deshalb verloren. Ja, nicht nur das, wenn diese Not nicht schon groß genug wäre, heißt es weiter, nun aber ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Wir wissen nicht warum, aber ihr gottesfürchtiger Ehemann hatte Schulden bei jemandem, die auch noch sehr groß waren. Und der Gläubiger kam und wollte sein Geld zurück und er drohte, die beiden Söhne als Sklaven, das heißt als Arbeiter zu sich zu nehmen, damit die Schuld abgetragen wird. Und das war in gewisser Weise das Recht zu jener Zeit. Gleichzeitig wäre es für diesen Mann, für diesen Gläubiger, wohl besser gewesen, hätte er 2. Mose Kapitel 22 gelesen. Denn da sagt der Herr, keine Witwe oder Waise dürft ihr bedrücken. Falls du sie in irgendeiner Weise bedrückst, dann werde ich, wenn sie wirklich zu mir schreien muss, ihr Geschrei gewiss erhören. Und mein Zorn wird entbrennen. Und ich werde euch mit dem Schwert umbringen, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen werden. Denn der Herr ist der Schützer, der Beschützer der Witwen und der Waisen. Dieser Mann wird sich sehr schuldig gemacht haben, dass er sie so hart bedrängt hat. Aber wie dem auch sei, diese Frau hat nun diese große Not. Und schaut einmal, welches Elend hier dann jetzt alles zusammenkommt. Also sie verliert eine geliebte Person, der auch noch Versorger der Familie ist. Damit einhergeht Einsamkeit, die Schulden, Armut und jetzt auch noch Bedrohung, den möglichen Verlust, seine beiden Kinder zu verlieren. Also schon alleinerziehend zu sein, wie einige von euch leider aus Erfahrung wissen, ist ja schon schwer genug. Aber dann noch diesen großen Schuldenberg zu haben und bedroht zu werden, dass man die Kinder wegnehmen will. Verstehst du, dass diese Frau schreit zu Elisa? Warum sie schreit? Es gibt solche Dinge in dem Leben der Kinder Gottes, Dinge, die uns dazu bringen, vor Verzweiflung zu schreien. Und einige von uns haben solche Dinge erfahren oder sind gerade dabei, solche Dinge durchzumachen. Und oft kommt irgendwie alles Schlag auf Schlag und man ist verzweifelt und man versteht nicht, warum Gott das jetzt so tut. Denn hätte Gott nicht den Familienvater heimholen können, dann, wenn die Schulden beglichen sind? So oft verstehen wir Gottes Zeitplan nicht und wir verstehen seine Absichten und Pläne nicht. Und manchmal kommt es alles auf einmal und es scheint viel zu viel zu sein, was der Herr uns da zumutet. Und wir schreien. Und darum wird in dem Buch der Psalmen immer wieder das Gebet der Heiligen als Schreien bezeichnet. Schaut, Elisa tadelt diese arme Frau gar nicht. Er sagt nicht, was schreist du so, reiß dich gefälligst zusammen. Vielmehr hat er Mitleid und Verständnis. Diese Dinge kommen vor in dem Leben wahrer Gläubiger. Und ich will dir sagen, stell dich darauf ein. Ich will nichts heraufbeschwören, aber die Schrift sagt, dass wir durch viel Bedrängnis hinein in das Reich Gottes gehen müssen. Du wirst in deinem Leben so manches erfahren. Und ich predige dies, weil ich mir wünsche, dass du vorbereitet bist und in diesen Zeiten reagierst wie ein gläubiger Mensch. Denn schaut mal, die Frau hätte das sagen können. Mein Mann hat dem Herrn gedient von ganzem Herzen. Und das ist jetzt die Belohnung dafür? Wo ist denn jetzt Gott, wenn man ihn braucht? Er kümmert sich also nicht um die, die ihn fürchten. Gott verehren? Alles umsonst. Nein, Kinder Gottes werden in ihrer Not nicht von Gott weggetrieben, sondern zu Gott hin. Sie weiß, Gott spricht durch seinen Propheten, also kommt sie zu Elisa, denn sie hat Glauben. Sie kommt, weil sie weiß, Gott kann ihr helfen. Und darum predige ich. Ich erwarte nicht, dass wenn traurige Dinge passieren, dass du dann nicht weinst oder dann auch nicht schreist. Das wird passieren. Ich predige nicht, dass du nicht traurig sein wirst. Ich predige aber dafür, dass du in schwierigen Zeiten bei Gott bleibst und zu ihm schreist. In deiner Not Halt und Trost und Hoffnung bei ihm suchst. Nun, als ich Ben besucht habe bei der Intensivstation, durfte ich etwas Besonderes Schönes sehen. Ben lag nämlich in dem einzigen Zimmer in der Klinik, wo oben an der Decke ein Regenbogen gemalt war. Und ihr wisst, die Familie Wagner, die lieben Regenbogen. Und sie betiteln das immer mit Gott ist treu. Gott ist treu. Und ich weiß, dass ich, wie ich Ben vorgelesen habe, aus Psalm 46, das ist der Psalm, den wir heute Morgen gelesen haben, wo steht, Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken. Ja, es wankt alles um uns herum, aber bei Gott finden wir dann Zuflucht. Er ist ein Beistand in Nöten reichlich gefunden. Nein, in deinem Leben wird es so manches Erdbeben geben. Du wirst so manche Traurigkeit, so manche Trauer zu durchleben haben. Aber mein Wunsch, mein Herzensanliegen, der Grund, warum ich so zu dir predige, ist, dass ich mir wünsche, dass du beim Herrn Hilfe findest. Dass du als Gläubiger durch all das hindurchgehst. Der Herr lässt sich finden. Er lässt sich reichlich finden in der Not. Und das führt mich zu der dritten und letzten Lektion. Gott hilft denen, die sich vertrauensvoll an ihn wenden. Vers 2. Da sagte Elisa zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was hast du im Haus? Sie sagte, deine Magd hat gar nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Da sagte er, geh hin, erbitte die Gefäße von draußen, von allen deinen Nachbarn, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Der Herr hört ihr Schreien, wie es heißt in Psalm 34, Vers 16. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Elisa handelt hier nun im Namen Gottes als Sprachrohr des Herrn und seine erste Frage lautet, was soll ich dir tun? Ja, wie einst die Blinden zu Jesus schrien um Erbarmen, Und Jesus wendet sich dem Blinden zu in Lukas 18 und fragt, was willst du, was ich dir tun soll? Seht ihr, dass der Herr bereitwillig ist? Er hilft gerne. Er stößt uns nicht von sich. Er will sich erbarmen. Und er gewährt dieser Frau hier die Möglichkeit, ihr Herz auszuschütten, wie es heißt in 1. Petrus Kapitel 5, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Elisa fragt dann, was hast du in deinem Haus? Und sie antwortet, deine Magd hat gar nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Wohl, weil sie so arm war und vielleicht schon alles andere verkauft, verpfändet hatte, sie hat nur noch einen Krug Öl, nicht ein Öl zum Kochen oder zum Backen, sondern zum Salben und ein Öl des Leibes, zur Körperpflege. Aber dieses bisschen Öl, der kann sie nicht retten. Also kommt sie im Glauben. In dem Glauben, dass der Herr etwas tun kann, was sie niemals zu tun vermag. Und schaut, wie demütig diese Frau auftritt. Sie sagt, deine Magd, deine Dienerin. Und der Herr hilft denen, die demütig vor ihnen erscheinen. Und Elisa sagt, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von allen deinen Nachbarn, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Er fordert sie hier auf, im Glauben zu handeln, nicht wenige Gefäße zu besorgen, und sie tut, was Gott sagt. Merkwürdig mag sie sich schon vorgekommen sein, als sie dann bei den Nachbarn drin geklopft hat, um leere Gefäße zu erbitten. Aber sie wandelt im Glauben und nicht im Schauen. Sie vertraut auf ihren Gott, was er ihr sagt, wie die Männer im Kapitel zuvor in der Wüste, die Gruben graben sollten, die leer waren, die der Herr versprach, mit Trinkwasser zu füllen, wenn sie doch nur auf ihn vertrauen. Und nun, mit all den leeren Gefäßen, soll sie nun ganz persönlich mit ihren Söhnen sehen, dass ihr Vater im Himmel sie versorgt. Vers 4. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in all diese Gefäße und was voll ist, stell beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. Dieses Wunder ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, sondern für diese Familie höchst persönlich gedacht gewesen. Es geht Gott nicht darum, Sensationslust zu befriedigen. Es geht ihm hier darum, dieser Familie seine Fürsorge zu zeigen. Die arme Witwe mit ihren beiden Söhnen erleben nun, wie Gott ein Gefäß nach dem anderen füllt. Diese Familie, die gerade ihren Vater verloren hat, ihren Versorger, sie erleben jetzt vor ihren eigenen Augen, dass Gott ihr Vater im Himmel ist, der sie versorgt. Und dieses Wunder ist für sie. Es soll persönlich in ihr Herz dringen, für ihre Seelen zum Trost, dass der allmächtige Gott im Himmel, der Vater, sich um sie kümmert, um sie persönlich. Niemand anderen geht das etwas an. Was meinst du wohl, wie sie unter Tränen und staunend ein Gefäß nach dem anderen abfüllten? Wie war das wohl für diese arme Frau und für die beiden Jungen, die gerade ihren Vater verloren haben? Die Botschaft an sie ist klar. Meint nicht, ich habe euch vergessen. Ich sorge für euch, fürchtet euch nicht, sorgt euch nicht, ich bin euer Vater im Himmel. Und schaut, Gott ist so gnädig, dass ihm das ja noch viel zu gering ist, sich um die Schulden zu kümmern. Er tut noch mehr. Ab Vers 6. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes. Und er sagte, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Wie oft übertreffen Gottes Antworten dann auch unsere Bitten. Sie kam ja wegen ihren Schulden. Der Herr hat mehr getan. Der Herr hat nicht nur ihre Schulden beglichen. Vom Rest, das übrig bleibt, von dem Rest, der übrig bleibt, kann sie nun leben mit ihren Söhnen. Das heißt, der Herr kümmert sich um ihren Lebensunterhalt. Wahrscheinlich bis die Söhne alt genug sind, um selber verdienen zu können. Diese Familie, sie wird sicher weiter getrauert haben um ihren Vater. Aber sie wussten, der Herr ist ihr Versorger. Sie erleben Gottes Fürsorge jeden Tag neu. Verstehst du die Lektion für dich? Gott hat dir niemals, niemals auf Erden die Abwesenheit von Leid versprochen. Er hat dir aber seine trostreiche und hilfreiche Anwesenheit inmitten des Leids versprochen. Seinen persönlichen Beistand, dass du inmitten des Leids deinen Blick zu ihm erheben kannst, sozusagen zum Regenbogen, wo steht, Gott ist treu. Du kannst gewiss sein, dass er für dich sorgen wird. Und wir täten gut daran, wenn wir mehr auf Gottes wunderbares Eingreifen vertrauen würden, mehr zu ihm schreien würden in der Not und Ausschau halten würden, wie er uns in wunderbarer und fassbarer Weise beisteht. Denn er ist ein wunderbarer Gott, der gerne große Wunder tut für seine geliebten Kinder. Wir haben einen wunderbaren Gott, der in erstaunlicher Weise hilft. Mehr, als wir zu erbitten und verstehen vermögen. Haben wir nicht erst, und war es nicht geschehen, vor einiger Zeit ein Wunder erlebt, als wir schrien zu dem Herrn gemeinsam unter Tränen, war es nicht so? Und ist dieses Wunder nicht hier in unserer Mitte gerade? Ist es nicht so, Gemeinde? Der Herr tut Wunder. Wir wissen es. Wie er in großer Kraft wirkt, der Herr hilft immer, er hilft immer, garantiert, nur nicht immer gleich. Damit meine ich, einmal nimmt er dir die Not. Er kann die Not einfach wegnehmen und so ein Wunder tun. Ein anderes Mal tut er das Wunder, dass er dir die unglaubliche Kraft schenkt, diese Not mit Geduld und Ausharren zu ertragen und zu erdulden. Beides ist ein herrliches Zeugnis für den Herrn. Das eine Mal nimmt er dir die Not weg. Das andere Mal gibt er dir die Kraft, die Not zu ertragen. Insbesondere freut er sich, Witwen und Waisen beizustehen. Und wir haben Witwen und Waisen in unserer Gemeinde. Seid getröstet, ihr Lieben. Der Herr ist euer Vater. Er versorgt euch. Lasst mich noch einmal an Georg Müller erinnern, der sich um Waisenkinder kümmerte. Eines Tages waren die Kinder versammelt im Speisesaal und es gab kein Essen auf dem Tisch. Die Kinder warteten auf ihr Frühstück und Georg Müller erhob seine Hände zu Gott im Gebet. Und er betete, lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du uns zu essen geben wirst. Dann hörten sie es plötzlich an der Tür klopfen. Ein Bäcker steht dort vor der Tür. Der sagte, Herr Müller, ich konnte letzte Nacht nicht schlafen. Irgendwie fühlte ich, dass Sie kein Brot zum Frühstück hatten und der Herr wollte, dass ich Ihnen etwas schicke. So bin ich um 2 Uhr morgens aufgestanden und habe einiges frisches Brot gebacken und es Ihnen gebracht. Müller bedankte sich bei dem Bäcker, pries Gott für seine Fürsorge und sagte, Kinder, wir haben nicht nur Brot, sondern sogar Frisches. Und fast unmittelbar danach hörten sie es zum zweiten Mal klopfen an der Tür. Jetzt war dort der Milchmann. Der sagte, Herr Müller, mein Milchwagen ist draußen vor dem Waisenhaus zusammengebrochen. Ich möchte den Kindern die Kannen mit frischer Milch geben, damit ich den Wagen leeren und reparieren gehen kann. Müller bedankte sich bei dem Milchmann und die Kinder freuten sich über ihr reichliches Frühstück. Lasst uns doch wirklich dem Herrn vertrauen und uns ihm mehr anbefehlen und unsere Sorgen wirklich auf ihn werfen, zu ihm schreien. Denn er tut große Dinge. Entweder nimmt er dir die Not in wunderbarer Weise oder er schenkt dir übernatürliche Kraft, um selbst die schlimmste Not durchzustehen zu seiner Ehre. Und beides verherrlicht seinen Namen. Lasst mich euch zum Abschluss aber noch an etwas anderes erinnern. Diese Familie hatte ja große Schulden und sie konnten es nicht bezahlen. Die Folge war Knechtschaft. Der Herr rettete sie, indem er ihnen Salböl sandte, um die Schulden zu bezahlen und sogar noch davon zu leben. Dieses Wunder ist sehr, sehr groß. Es zeugt von Gottes großer Liebe und Fürsorge. Aber wisst ihr was? Wir erleben noch etwas viel, viel Größeres. Denn geistlich gesprochen haben wir alle Schulden vor Gott. Weil wir ihm nicht das gegeben haben, was wir zu tun schuldig waren. Wir haben ihn nicht geliebt, nicht gehorcht, nicht gedient und unseren Nächsten nicht geliebt wie uns selbst. Und dadurch haben wir unfassbar große Schuld auf uns geladen. Wir schulden ihm alles und wir können nicht bezahlen. Wir sind elend, wir haben unfassbaren Mangel vor Gott. Und nichts, was wir tun, könnte uns irgendwie daraus befreien. Ja, wir sind versklavt von der Sünde, ewig verloren, in einem völligen Zustand des Elends. Aber Gott sei Dank für seine Gnade. Er sandte uns seinen Sohn, den Messias, den Gesalbten. Und der wurde hingegeben, um mit seinem Leben zu bezahlen. Er kam, heißt es, in Knechtsgestalt. Er hat an unserer Stelle diese Knechtsgestalt angenommen und hat hart gearbeitet und alles wieder gut gemacht, bis er geschrien hat am Kreuz, es ist vollbracht. Er starb an unserer Stelle, obwohl wir die Schuldigen waren. Jesus sagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Bist du einer dieser vielen? Er hat Lösegeld bezahlt. Und nicht nur das. Er hat uns ja nicht nur unsere Schuld erlassen. Sein Verdienst reicht für uns, um ewig davon zu leben. So heißt es in Offenbarung Kapitel 21. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Wir glauben an ein Wohlstandsevangelium, ihr Lieben. Eines, das uns nicht hier auf Erden verspricht, uns alle Not zu nehmen. Denn der Vater dieser Familie, der wurde nicht von den Toten auferweckt hier. Nein, nicht alle Not wird uns genommen. Aber es kommt der Tag, wo durch den Gesalbten Jesus Christus uns jede Träne abgewischt wird und der Tod nicht mehr sein wird und keine Trauer und kein Schmerz und kein Geschrei mehr. Keine Witwe im Herrn wird mehr schreien müssen. Niemand wird mehr schreien müssen, denn Gott wird all unseren Mangel vollkommen ausfüllen durch seinen Gesalbten Jesus Christus, durch seine unendliche Fülle. Wie es heißt in Philippa Kapitel 4, Vers 19. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Christus füllt all unseren Mangel aus in alle Ewigkeit. Merkst du heute Abend, dass du schuldig bist und leer und elend in dir selbst? Dann komm, auch in Stille, mach alle Türen zu. Geh auf deine Knie vor diesem Jesus Christus und rufe ihn an, dass er deinen Mangel ausfüllt und auch mit seinem Blut für deine Schuld bezahlt hat, auf dass du ewig leben kannst. Er wird sich deiner erbarmen, wenn du ihn anrufst und zu ihm schreist, wie die Witwe es getan hat. Uns nun, die wir an Christus glauben, lasst uns ihm suchen, auch in der Stille, und erkennen, dass er Fülle hat, um all deinen Mangel auszufüllen. Ich möchte schließen mit den Worten des Baptistenpredigers Octavius Winslow, der einmal Folgendes schrieb. Die Allgenügsamkeit Christi genügt auch für dich. Ich frage nicht, wie sonderbar, wie schlimm, wie verzweifelt, wie entmutigend der Zustand deiner Seele ist. Denn ich zögere nicht, dir zu bekräftigen. Sieh doch, so ist Christus, so ist seine Liebe, so sein Mitgefühl, seine Fülle, seine Kraft. Ja, der elende Zustand deiner Seele liegt im Bereich seiner Genügsamkeit. Christi Verdienst begleicht deine Schwächen. Christi Unveränderlichkeit begleicht deine Rückfälle. Christi Blut begleicht deine Schulden. Christi Fülle begleicht deine Leere. Christi Stärke begleicht deine Unfähigkeit. Christi Erbarmen begleicht dein Elend. Christi Mitgefühl begleicht deine Trauer. Christi Fürsprache deckt alle deine Umstände und Nöte ab. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Gnade um Gnade. Dem Herrn sei alle Ehre dafür. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Unser Herr, unser Gott, wie wunderbar bist du, wie liebevoll und fürsorglich. Du kennst uns und weißt um unsere Not und du sorgst dich um uns und in deinem Sohn füllst du all unseren Mangel aus. Du stehst uns im Irdischen bei und versorgst uns. Aber darüber hinaus hast du noch alle unsere Schulden beglichen durch deinen Sohn, in den er geschrien hat am Kreuz, damit wir nicht mehr schreien in alle Ewigkeit. Wir preisen dich dafür. Und nun tröste uns durch das Wort, das wir gehört haben, dass wir im Glauben leben, zu dir schreien, dich suchen und erleben, wie du uns in aller Not hilfst. Herr, segne dieses Wort an unseren Seelen. Um deines Namens willen. Amen.